Kennt ihr die Tragikomödie Das Beste kommt zum Schluss aus dem Jahr 2007? Nein? Das handelt davon, dass der ungläubige, amoralische, weise Klinikbesitzer und Milliardär Edward Cole mit dem hochgebildeten, farbigen Automechaniker Carter Chambers in einem Krankenhauszimmer liegen, beide an Krebs erkrankt. Cole, der Milliardär, war viermal verheiratet, hat eine Tochter. Chambers wollte mal Geschichtsprofessor werden, aber er bekam früh Kinder und konnte deshalb, musste Geld verdienen, wurde Automechaniker und konnte nie Geschichtsprofessor werden. Beide Männer also in dem gleichen Zimmer mit Krebsbehandlung, mit der Aussicht, nicht mehr so sehr lange leben zu können. Und Chambers, der Automechaniker, beginnt dann eine Liste der Dinge zu erstellen, die er in seinem Leben noch erleben möchte, bevor er den Löffel abgibt. Deshalb heißt diese Liste in dem Film auch die Löffelliste, Bucketlist. Nachdem er angefangen hat, verliert ihn der Mut, er knüllt die zusammen, wirft die weg. Der Milliardär sieht die, sagt ganz interessant, wie wäre es denn, wenn wir das machen? Und dann legen sie eine Liste an. Und dann sind auf dieser Liste letztlich ganz verschiedene Punkte, die die beiden zusammen machen wollen. Fallschirmspringen zum Beispiel oder mit einem Shelby Mustang ein Rennen fahren oder die Pyramiden sehen, Taj Mahal sehen oder auf Großwildjagd gehen oder was Majestätisches erleben. Also sie wollen den Mount Everest irgendwie sehen, einem fremden Menschen etwas Gutes zu tun, steht auf der Liste, oder so sehr lachen, bis man weint und das schönste Mädchen der Welt küssen. Das ist dann später die kleine Tochter von dem Milliardär, die er küsst. Und der Automechaniker küsst seine Frau. Der Film zeigt dann, wie die beiden das umsetzen und wie diese völlig unterschiedlichen Menschen wirklich am Ende ihres Lebens das Beste erleben. Das Beste kommt zum Schluss. Aber was ist denn, liebe Gemeinde, wenn dieser Schluss einfach nicht kommt? Wenn der Schluss ausbleibt. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere hier von uns oder Sie zu Hause. Sie leiden vielleicht an einer Krankheit und wünschen sich nichts sehnlicher, als dass die Schmerzen bald weg sind, dass es ihnen wieder besser geht. Oder Sie wünschen sich vielleicht, dass Corona aufhört, aber das hört nicht auf. Und so haben die ersten Christen auch in einer Erwartung gelebt, nämlich in der Erwartung, unser Herr Jesus kommt wieder, solange wir leben. Und dann ist Schluss mit der Welt, die sie kennen. Aber der Schluss ist einfach ausgeblieben, der ist nicht gekommen. Und darum geht es heute Morgen. Was macht das denn mit Menschen? Was macht das denn mit uns, wenn der Schluss einfach nicht kommen will? Was macht das mit Ihnen, wenn da was Unangenehmes, was Schwieriges ist in ihrem Leben und das hört einfach nicht auf? Es geht einfach immer weiter. Darum geht es im ersten Korintherbrief. Das ist der älteste uns erhaltene Brief von Paulus, so aus dem Jahr 50, 51, vermutlich aus Korinth geschrieben. Ich habe gesagt, sie haben auf die Wiederkunft gewartet und jetzt waren aber schon einige Gemeindemitglieder gestorben. Ja, was jetzt? Und dann schreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel vor unserem Kapitel, über das ich gleich predigen werde, auch die verstorben sind, werden keinen Nachteil haben. Die werden zusammen mit den anderen entrückt Christus entgegengebracht. Und dann geht Paulus im ersten Thessalonicher Brief auch auf die Frage auf, wie sollen wir denn leben, wenn der Schluss nicht kommt? Wenn Jesus bis heute noch nicht wiedergekommen ist, wie sollen wir denn leben? Und die Antwort auf diese Frage gibt der Predigttext, der vorgeschlagen für den heutigen Sonntag. Er steht in 1. Thessalonicher 5, in den Versen 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11, da heißt es: Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber, ihr seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und lasst uns nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Soweit der Predigtext für heute Morgen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir ja in vielen Gottesdiensten, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir sagen, wir glauben das auch, aber Hand aufs Herz. Glauben Sie wirklich, dass Jesus wiederkommt? Vielleicht nächste Woche? Oder vielleicht doch erst in 50 oder in 100 oder in 200 Jahren, wenn wir von den Würmern zerfressen sind? Glauben Sie wirklich, dass Jesus wiederkommt? Ist das etwas, was in Ihrem Leben irgendeine Rolle hat, irgendeine Bedeutung spielt? Vom bekannten Schweizer Theologen Karl Barth stammt der schöne Satz: Die Apostelschaft, die Gemeinde, die Christenheit, die Kirche, Klammer auf, weit entfernt davon, eschatologisch zu existieren, also auf dieses Ende hin zu leben, schläft. Die Gemeinde schläft. Sie schlafen. Ich auch. So vielleicht wie die Jünger in Gethsemane, als es auch um ein Ende ging. Es wird Zeit aufzuwachen, liebe Gemeinde. Es wird Zeit aufzuwachen. Mein erster Punkt: Niemand weiß wann, aber er kommt. Niemand weiß wann, aber er kommt. Es gibt ja bis heute Spezialisten, die können genau berechnen, also Jesus kommt am 3. November 2021 um 6 Uhr morgens. Also ich fantasiere mal, ich bin nicht so ein Experte. Die können genau festlegen und haben auch festgelegt, wann Jesus kommt, nur dummerweise ist das immer bisher ausgeblieben. In der Antike, also zur Zeit, als Paulus lebte, war unter denen, die mit einem baldigen Weltende rechnen, die nennt man die Apokalyptiker, völlig klar, Gott hat sozusagen bestimmte Zeiten und Fristen gesetzt und die kommen ganz automatisch, da können wir Menschen machen, was wir wollen, und wenn das rum ist, kommt er wieder. So. Interessant ist, dass Paulus um dieses Wissen, um die Wiederkunft, dass er das voraussetzt. Er sagt, ihr wisst ja darum, um die Zeiten und um die Fristen. Offensichtlich hat er bei seinem ersten Besuch den Korinthern davon erzählt, dass Jesus wiederkommt und von diesen Zeiten und Fristen darüber gelehrt. Das heißt doch, die Lehre vom Ende, von den letzten Dingen, gehört nicht zu einem christlichen Spezialwissen, das man so sich drauf schafft, wenn man so 30 Jahre Christ ist, sondern es gehört ganz am Anfang des Glaubens. Die Lehre, dass Jesus wiederkommt, die Lehre von den letzten Dingen. Kleines Einmaleins des Glaubens. Und Paulus hält in unserem Text nicht viel davon, berechnen zu wollen, wann Jesus wiederkommt. Der Zeitpunkt interessiert ihn überhaupt nicht. Deshalb sagt er, darüber schreibe ich auch nichts. Er sagt, ihr wisst ja längst, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Damit ist nicht der Sonntag gemeint. Da wissen wir, der kommt alle 7 Tage. Der kommt nicht wie ein Dieb in der Nacht. Der kommt sehr berechenbar. Mit Tag des Herrn ist der Tag des Gerichts gemeint. Dann, wenn Jesus wiederkommt, das ist ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament, beim Propheten Amos verwendet und bei manchen anderen auch. Der Tag des Herrn, das ist für uns Menschen eine Katastrophe. Am Tag des Herrn wird der große Irrtum aufgedeckt, dass alle meinen, es geht immer weiter so, dass alle meinen, wir brauchen keinen Gott, ja, den gibt's gar nicht. Dieser Irrtum wird ein für alle Mal aufgedeckt. Und an diesem Tag des Herrn werden alle von diesem bösen Traum erwachen, die Welt wäre sich selbst überlassen. Dass die regelt sich irgendwie selbst oder wir regeln das. Das ist ein Irrtum, liebe Gemeinde. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das hat Jesus schon gelehrt in den Evangelien. Dieb in der Nacht, Diebe kommen ohne Ankündigung. Er kommt total unvermittelt, unvorhersehbar, unvermutet kommt dieser Tag des Herrn. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Ich finde, das ist eine steile Aussage. Das heißt ja doch, Gott ist ein Verbrecher. Diebe sind Verbrecher, oder? Und wenn Gott kommt wie ein Dieb in der Nacht, ist Gott ein Verbrecher. Der bricht ein. Gott ein Verbrecher, komisch, oder? Aber doch stimmt das. Wir haben in der Lesung gehört, dass mit Jesus das Reich Gottes gekommen ist. Da ist es schon eingebrochen in unsere Welt. Und es wird für alles sichtbar einbrechen an diesem Tag des Herrn, von dem Paulus hier schreibt. Dieb in der Nacht. Und dieser Einbrecher, dieser Tag des Herrn kommt ausgerechnet dann, wenn die Menschen sich am sichersten fühlen, wenn wir denken, Friede und Sicherheit, alles ist doch in Ordnung, alles ist gut, alles wird vielleicht sogar immer besser und die Kirchen, wer interessiert sich für die Kirchen, wer interessiert sich, was die blöden Christen sagen? Dann wird Jesus wiederkommen, dann wird Jesus wiederkommen. Friede und Sicherheit, das war eine Parole damals im Römischen Reich, das haben die Herrscher ihren Leuten gesagt in dem großen Reich, Friede und Sicherheit, Pax Romana, alles ist in Ordnung. Aber bitte lassen wir uns nicht täuschen, als Christen, als Gemeinde, dieser Tag Jesu wird kommen. Und diesem Tag des Herrn werden Wehen vorausgehen, sagt Paulus. Das heißt, wie sich eine Geburt durch die Schmerzen der Wehen hindurch vollzieht, so kommt Jesus erst nach den Leiden und Drangsalen dieser Zeit, dieser letzten Zeit. Diese Wehen sind Vorzeichen. Nach Römer 8, 22 bestimmen die Wehen der Endzeit schon jetzt universal unsere Gegenwart. Und die werden dann irgendwann plötzlich, die werden stärker werden, und zwar unausweichlich, das muss kommen. Und wer wach das Zeitgeschehen verfolgt, der kann vielleicht ein paar Wehen identifizieren. Einiges, was wir erleben, kann vielleicht als Wehe gedeutet werden. Seuchen, Kriege und Kriegsgeschrei, zunehmenden Zerfall von Staaten und Staatsgebilden, das ist das, was wir erleben. Und vielleicht sind das Wehen, liebe Gemeinde. Also, klar ist, der Tag des Herrn wird kommen, Jesus kommt wieder. Aber was ist bis dahin? Wie sollen wir denn leben? Wie sollen wir denn leben bis zum Schluss? Weil er ist ja immer noch nicht gekommen. Und ich habe mein Mittagessen schon geplant. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er hier im Gottesdienst kommt. Ich weiß es nicht. Wie leben wir unser Leben? Mein zweiter Punkt. Auf den Schluss vorbereitet sein, wissen, wohin du gehörst. Auf den Schluss vorbereitet sein, wissen, wohin du gehörst. Den Thessalonichern, deren Bewusstsein um das Kommen dieses Tag des Herrn ja viel höher war als bei uns, bei mir jedenfalls, gibt Paulus so zwei Verhaltensstrategien mit in unserem Text. Er sagt, ihr sollt wissen, wohin ihr gehört, wer ihr seid, und ihr sollt wissen, was zu tun ist, wie ihr euch zu verhalten habt bis dahin. Ich finde das ganz bemerkenswert in unserem Text. Paulus gibt den Thessalonichern nicht so detaillierte Verhaltensanweisungen, macht das und das und das und dies und jenes, lasst, sondern er macht was ganz anderes. Er sagt den Thessalonichern das, was sie eigentlich schon längst wissen. Er sagt ihnen, wohin sie gehören als Christen, wer sie als Christenmenschen sind. Er erinnert sie an das Zentrum ihres Lebens, sozusagen an die Wurzeln ihrer Identität, an die Brunnenstube ihres Seins. Daran erinnert sie Paulus. Kinder des Lichts seid ihr. Kinder des Tages seid ihr. Zur Seligkeit berufen seid ihr. Mit Christus verbunden seid ihr. Ob euer Herz noch schlägt oder nicht mehr pumpt und ihr tot seid, mit Christus verbunden seid ihr. Ihr lebt mit ihm immer, immer, immer. Ihr gehört nicht mehr zur Finsternis. Ihr steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Das sagt Paulus den Thessalonichern und das sagt er uns. Auch mit Engagement, wie ich das jetzt tue. Wie soll das denn helfen, damit umzugehen, wenn der Schluss einfach ausbleibt? Die Wiederkunft ebenso wie das erhoffte Ende einer Krankheit, eines Konflikts oder irgendeiner Druck- oder Stresssituation, die einfach nicht aufhört. Konkreter, was nützt es dir denn, persönlich zu wissen, ich bin ein Kind des Lichts, ein Kind des Tages, wenn du dir nur wünschst, dass deine Schmerzen endlich aufhören sollen? Was hilft es dir denn zu hören, du bist zur Seligkeit berufen, wenn du in einer tiefen Beziehungskrise steckst oder wenn dich etwas in deinem Leben schier zu erdrücken droht? Was nützt es, liebe Gemeinde? Ich finde, Paulus macht hier was sehr, sehr Kluges. Er sagt den Thessalonichern und auch uns und auch dir, auch als Wartender, auch als Wartende, bist du kein Opfer. Bist du kein Opfer. Auch als Wartende bist du nicht hilflos. Auch als Kranker, in einer Beziehungskrise steckender oder unter einer Last zusammenbrechende, bist du kein Opfer. Du bist immer viel mehr als deine Schmerzen, als deine Diagnose, als dein Konflikt, als dein Problem. Du bist viel mehr als das und darum nie ausgeliefert, kein Opfer. Du bist ein Kind des Lichts, ein Kind des Tages, jemand, der selig ist, schon jetzt. Komm, lass dich doch heute Morgen daran erinnern. Lass dich daran erinnern, wenn du dir wieder mal so sehr herbeisehnst, dass es endlich aufhört mit irgendetwas in deinem Leben, was dir so schwer fällt. Du bist immer mehr. Du bist immer mehr als deine Krankheit, deine Schmerzen, dein Konflikt. Du bist mehr als ein glimmender Docht, als ein zerbrechendes Rohr, wie es der Prophet Jesaja sagt. Du bist mehr. Du bist ein Kind des Lichts. Und schon jetzt strahlt das Licht des Tages der Wiederkunft Jesu hinein in dein Leben. Auch wenn dir jetzt alles finster und dunkel vorkommt, du lebst jetzt mit ihm. Es ist auch nicht Gottes Zorn, der dich niederdrückt, krank macht oder verzweifeln lässt. Gegenteil. Die Nacht, in der du gerade lebst, die wird und die muss enden. Denn das Licht des Tags des Herrn strahlt ja schon jetzt in dein Leben. Komm. Öffne einfach die Augen, siehst doch, hörst doch, du bist ein Kind des Lichts und das Beste kommt zum Schluss, auch für dich. Mein dritter Punkt, auf den Schluss vorbereitet sein, wissen, was zu tun ist. Paulus gibt in unserem Predigtext den Thessalonichern und uns als Wartenden vier konkrete Verhaltensweisen mit auf den Weg. Er sagt, wacht, seid nüchtern, zieht den Panzer des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung an und tröstet euch untereinander und erbaut euch. Das sind die Verhaltensregeln, die Paulus den Thessalonichern und uns mitgibt. Wachen heißt, auch wenn Jesu Wiederkunft bisher ausgeblieben ist, ist nicht zu denken, ach, der kommt doch sowieso nicht. Brauchen wir gar nicht mehr mit zu rechnen. Und wir leben dann einfach so weiter, wie wir bisher gelebt haben. Wachen heißt, von und mit der Bibel her zu deuten, was gerade so auch um uns herum geschieht. Wachen heißt, uns nicht einschläfern lassen von denen, die sagen, das mit der Wiederkunft, das ist doch nur zeitgebundene Rede, das ist doch nur ein Ammenmärchen, das ist doch nur Mythologie. Wenn bis jetzt nichts geschehen ist, dann wird es auch nicht mehr geschehen. Das ist so ein bisschen so wie der Mann, der sich von einem Hochhaus gestürzt hat. Und das Hochhaus hat 60 Stockwerke, ist gerade bei Stockwerk 30 und sagt, ist ja alles gut gegangen, ne? Wird ja schon auch bis weiterhin gut gehen. Nüchtern sein heißt, wir lassen uns als Einzelne oder als Gemeinde nicht von Extremen erschrecken. Wir folgen nicht den Verharmlosern, aber auch nicht den Panikmachern. Wir stehen mit beiden Beinen so fest auf dem Boden, haben ein hörendes Herz, ein Gott zugewandtes Herz und sehen Jesus und nur Jesus allein, denn er ist der Grundstein und der Schlussstein von uns als Gemeinde. Er ist der Anfänger und Vollender deines persönlichen Glaubenswegs. Das ist nur Jesus. Paulus empfiehlt uns weiter, uns zu wappnen mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und diesem Helm auf die Hoffnung des Heils. Ich denke, zum Wachen und auch zum Nüchternsein brauchen wir Glaube an Christus, damit wir für uns selbst einfach Halt haben, einen Standpunkt haben für unser Leben. Wir brauchen diese Liebe zu Christus, damit wir nicht faul und bequem werden und meinen, es ginge tatsächlich nur um mich selbst. Nein, es geht um Jesus, es geht um sein Reich, es geht immer um viel mehr als nur um mich selbst. Ich glaube, die Liebe hilft uns und hilft mir immer wieder, gegen Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit anzuleben. Und natürlich brauchen wir Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung, um auf diesen Schluss warten zu können. Und diese Hoffnung ist die Kraft in uns, die uns davor bewahrt, zu resignieren und einfach müde zu werden und sagen, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, sondern weiter zu leben, weiter zu glauben. Und dann sagt Paulus noch, ihr braucht auch Gemeinde, ihr braucht Gemeinschaft, damit ihr durchhaltet bis zum Tag des Herrn. Das heißt auch, gegenseitig sollen wir uns stärken und stützen, einander Hilfe und auch Menschen sein, die sich ermutigen, einander herausfordern und auch immer wieder anfeuern, zu warten, zu wachen, nüchtern zu sein, zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Und darum ist Gemeinde so wichtig und Gemeinschaft so wichtig. Darum ist es wichtig, dass wir hier nicht nur davon hören, was Jesus für uns am Kreuz getan hat oder was er jetzt für uns tut, sondern auch, dass er der Kommende ist. Dass er der Kommende ist. Das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, führt all diese Perspektiven schön zusammen. Wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir danken ihm für die Gemeinschaft mit ihm, die wir hier und jetzt haben. Und wir werden auf die Zukunft ausgerichtet, weil wir werden ja das Mahl mit ihm zusammen im Himmel feiern. Ich komme zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss und wir wissen, wie das Beste heißt. Es heißt Jesus Christus. Und wer von uns möglicherweise eingeschlafen ist, weil er oder sie nicht mehr mit dieser Wiederkunft Jesu rechnet, der ist hoffentlich heute Morgen durch das Evangelium und den Geist wachgeküsst worden oder gerüttelt. Ich denke, die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, die soll uns und kann uns beflügeln, dankbar darüber zu sein, wer du bist. Sie kann uns Mut machen, wachsam und auch nüchtern jeden Tag unseres Lebens anzugehen und dabei von tiefem Glauben getragen zu sein, innerlich von einer großen Liebe erfüllt zu sein und von einer starken Hoffnung angetrieben zu werden. Das wünsche ich uns, liebe Gemeinde. Amen.